Wir erleben gerade eine technologische Revolution. Künstliche Intelligenz verändert in rasanter Geschwindigkeit alle gesellschaftlichen Bereiche. Doch während die USA und China offensiv den Anspruch auf die Technologieführerschaft erheben und mit enormer Kraft investieren, stellt sich die Frage, wo bleibt Europa, wo bleibt Deutschland? Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU fordert ein souveränes europäisches KI-Ökosystem, um den Wohlstand zu sichern. Sie setzt dabei vor allem auf die Stärke der deutschen Industrie. Doch was bedeutet dieses KI-Ökosystem überhaupt? Wie kann KI einer klassischen Industrienation wie Deutschland helfen? Und was können wir im Alltag eigentlich ganz konkret von künstlicher Intelligenz erwarten? Über diesen Dschungel aus Buzzwords und Milliardeninvestitionen spreche ich mit André Oxas, den man auf X unter dem Namen André Rieu auf seinem Kanal @SuperRieu kennt. Guten Tag, Herr Oxas.
Guten Tag.
Herr Oxas, fangen wir mal bei den Grundlagen an. Künstliche Intelligenz, das ist ein absolutes Hype-Thema. Aber was kann KI-Stand heute denn wirklich gut und wo liegen aktuell noch die Grenzen, von denen wir uns im Alltag nicht täuschen lassen sollten?
KI kann heute schon sehr, sehr viel. Und die Grenzen abzustecken, das ist relativ schwierig für den normalen Menschen, weil da muss man schon Experte auf einem Gebiet sein. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel aus der Mathematik. Also in der mathematischen Forschung wird KI eingesetzt, aber es hat eben noch kein vollständiger, völliger neuer Durchbruch zum Beweis eines neuen Theorems stattgefunden. Aber KI wird schon von professionellen Mathematikern sehr produktiv eingesetzt, um so Theoreme der mittleren Forschungsschwierigkeit durchzusetzen. Das heißt, ChatGPT mit der Version 5.5 jetzt am Markt hat also eigenständig mathematische Theoreme von dem Mathematiker des 20. Jahrhunderts Paul Erdős gelöst und bewiesen. Und das ist ein Beitrag zur mathematischen Forschung. Das hat vorher in dieser Art und Weise noch kein Mensch bewiesen, aber es sind eben nicht die großen Durchbrüche in der Mathematik wie die Kontinuumshypothese, wenn das unseren Zuhörern was sagt.
Man kann aber davon ausgehen, wenn wir ein paar Jahre in die Zukunft blicken, dass KI den Arbeitsalltag des ganz normalen Durchschnittsbürgers verändern wird.
Davon können wir jetzt schon ausgehen. Das Interessante an der KI-Revolution, in der wir gerade stecken, ist, dass es sich fundamental von allen anderen technischen Revolutionen in der Menschheit unterscheidet. Alle anderen technischen Revolutionen, wie zum Beispiel die Elektrizität oder auch der Computer, das waren Top-Down-Revolution. Das heißt, die sind von oben nach unten in die Gesellschaft diffundiert. Zuerst hatten Staaten und das Militär und große Unternehmen die Möglichkeit, diese Technologien wie Elektrizität zu nutzen. Und erst ganz am Ende ist das beim Bürger angekommen. Das ist zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit mit der KI anders. Weil wenn wir uns vorstellen, der ChatGPT-Moment, der hat hunderte Millionen von Usern gleichzeitig auf der Welt erreicht, ist in jeder Sprache der Welt bedienbar und schafft einem einzelnen Menschen eine ganze Bandbreite von Expertise, die es vorher noch nicht gab. Das heißt, der einzelne Bürger profitiert heute deutlich stärker von der KI, als es Organisationen oder staatliche Organisationen tun.
Nun fordert Wirtschaftsministerin Reiche, wie erwähnt, in einem aktuellen Beitrag, dass Deutschland KI zum Wertschöpfungstreiber machen solle und dafür ein starkes europäisches KI-Ökosystem brauche. Was genau ist ein KI-Ökosystem?
Ja, bei KI-Ökosystemen geht es natürlich vor allen Dingen erstmal um die Bereitstellung der Rechenzentren für diese KI. Da gibt es verschiedene europäische Initiativen, um KI-Rechenzentren auf dem Gebiet der Europäischen Union zu bauen. Da werden also spezielle Chips von sogenannte GPUs von Nvidia gekauft. Die brauchen viel Energie und müssen errichtet werden. Wir sind da in Europa meilenweit von China und den USA entfernt. Und die Befürchtung ist nun sehr wichtig, dass die ganze Wertschöpfung, die mit der KI verbunden ist, am Ende bei den LLM-Herstellern, also bei den großen Modellherstellern in USA oder in China verbleibt und wir bei dieser Wertschöpfung leer ausgehen. Das ist ein Riesenproblem und deswegen braucht Europa da eine eigene Strategie. Das, was die Frau Reiche und ein paar Professoren in dieser, glaube ich, hier ein paar Monate zusammengearbeitet in der Kommission jetzt rausgebracht haben, das sind ungefähr 7 Grundprinzipien, wie sowas für Deutschland aussehen könnte und 20 ganz konkrete einzelne Beschlüsse oder Forderungen an die Bundesregierung. Und da ist zum Beispiel Hauptforderung, dass Deutschland einen Wachstumsfonds Deutschland 2 bekommt und der soll in dem Zeitraum von 2026 bis 2035, also ungefähr 10 Jahre, ein Gesamtvolumen von 300 Milliarden Euro bekommen, um eben solche Rechenzentren in Europa zu errichten. Um das mal in Beziehung zu setzen, die 6 größten US-amerikanischen KI-Unternehmen investieren allein im Jahr 2026 die doppelte Summe. Also nur, dass man mal sieht, ungefähr 700 Milliarden Euro oder Dollar in den USA 2026 und bei uns gestreckt auf 10 Jahre die Hälfte davon. Da sieht man schon, dass man in dem Wettbewerb mit USA und China nicht mehr mithalten kann bei diesen großen Sprachmodellen. Und das war ein anderes Ergebnis dieser Kommission, die gesagt hat, wir dürfen uns auf diesen Wettkampf gar nicht mehr einlassen. Die Investitionssumme, die Europa bräuchte, um dort mitzuziehen mit China und mit USA, sind viel zu hoch. Die können wir nicht aufwenden. Und die Strategie sagt nun, was wir konkret machen sollen. Und konkret ist ein Punkt, dass sich Europa auf Themen konzentriert, wo wir inhaltlich schon stark sind und dafür dann diese Rechenkapazität nutzen. Und das ist zum Beispiel das Programm der Life Science, also alles, was mit medizinischer Forschung und so weiter zu tun hat.
Den Vorsprung im Alleingang wettmachen, das wird also schwierig. Das Wirtschaftsministerium spricht auch davon, dass zentral organisierte Plattformansätze zu kurz greifen. Man brauche kooperative, vertrauensbasierte Strukturen rund um die Welt. Gibt es denn da einen konkreten möglichen Weg der Zusammenarbeit, wenn in den USA ja die Tech-Giganten im Alleingang Milliarden investieren? Sind die daran überhaupt interessiert?
Ja, also das auf jeden Fall. Die großen Hersteller, gerade wie Jensen Huang, der CEO von Nvidia oder auch der Microsoft CEO, die waren in Deutschland und haben eben auch schon mit der Regierung gesprochen. Und Deutschland hat einen ganz großen Schatz, den eben US-amerikanische Firmen nicht haben. Das sind nämlich die Daten. Wir sind in der medizinischen Forschung, darauf konzentriert sich ja jetzt auch die deutsche Initiative, extrem weit. Und wir haben sehr große Massedaten von Patientenforschung in allen Krankenhäusern. Und die gilt es für diese KI-Forschung, für neue Medikamente und neue Therapien verfügbar zu machen. Woran das krankt, ist leider in Europa die sehr rigiden Regulierungen. Ich habe mal einen Vortrag von Veronika Grimm, die ist eine der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung, gehört, dass man selbst für solche medizinischen KI-Modelle nicht mal die Daten von Toten verwenden kann. Also wir haben ethisch so hohe Rahmenbedingungen, was den Nutzen an Daten angeht, dass wir die Daten gar nicht für die KI nutzen können. Und Daten ist ein Grundrohstoff neben vielleicht Energie, die ist ganz wichtig sind in dieser KI-Revolution.
Nun wird es bestimmt einige Hörer geben, die denken, na Gott sei Dank halten wir unsere Daten unter Verschluss, weil sie sich einfach Gedanken machen oder Bedenken haben, dass diese Daten missbraucht werden können. Sie fordern da eine stärkere Öffnung.
Das fordert sogar diese Kommission. Die Kommission hat einen eigenen Punkt und der sagt, dass wir in Europa auf jeden Fall die Regulierung abbauen müssen. Und bei den Regulierungen konzentriert man sich auf 2 Verordnungen. Das ist die KI-Verordnung der Europäischen Union, der sogenannte EU AI Act und die Datenschutzgrundverordnung. Das sind die beiden Hemmschuhe, die auch dazu geführt haben, dass wir hier in Europa so weit zurückgefallen sind.
Es ist aber mit Blick auf Deutschland wirklich begrenzt auf ganz bestimmte Branchen, die profitieren. Ich sage jetzt, der deutsche Maschinenbauer, der hat nichts davon. Oder wird das irgendwann auch diese Branchen erfassen?
Das erfasst jetzt schon diese Branchen. Alle Unternehmen, die derzeit Produkte herstellen, arbeiten eigentlich schon mit künstlicher Intelligenz, mindestens mal auf dem Gebiet der Softwareentwicklung. Sie müssen sich vorstellen, dass große amerikanische Unternehmen wie diese Hersteller der KI selbst, das sind ja vor allen Dingen mal Softwareunternehmen, eigentlich keinen Code mehr von Menschen schreiben lassen, sondern dieser Code wird bereits heute zu 100% von KI-Agenten produziert. Und die Aufgabe der Softwareentwickler ist es jetzt nicht selber, Programmiersprachen zu tippen, sondern eben mehrere solcher programmierenden KI-Agenten zu orchestrieren und in der Produktentwicklung umzusetzen. Diese agentische KI ist eine gigantische Revolution, die ungefähr Ende letzten Jahres eingesetzt hat und die die Softwareindustrie völlig revolutioniert hat. Und davon gehe ich aus, dass das immer mehr Unternehmen auch in Deutschland machen, Maschinenbauunternehmen. Also jeder, der irgendwie Software für seine Produkte hat, wird das heute schon nutzen. Wer das heute nicht nutzt, wird in wenigen Jahren vom Markt verschwunden sein.
Nun könnte der deutsche KI-Traum ja auch scheitern an einer ganz profanen Geschichte. KI braucht Rechenkapazitäten, eine leistungsfähige Infrastruktur, aber vor allem auch massiv Strom. Das könnte im Weg stehen. Zu teurer Strom, zu wenig Strom.
Die deutsche Energiepolitik ist ein massives Problem, gerade für den weiteren Ausbau der Energie. Das ist in der Tat richtig. Wir sehen jetzt schon in Deutschland eine Deindustrialisierung aufgrund der hohen Energiepreise. Das trifft vor allen Dingen zuerst mal die chemische Industrie und die Stahlindustrie. Wir kennen alle diese Schlagzeilen, dass diese Unternehmen jetzt in China investieren, wie BASF, und eben nicht mehr in Deutschland. Das ist die Konsequenz von unserer Energiepolitik der letzten 10, 20 Jahre. Und bei KI droht das ebenfalls zum Problem zu werden, weil wir eben nicht so viele Rechenzentren in den entsprechenden Industrieclustern, wo sie gebraucht werden aufbauen können. Das macht jetzt diese Kommission. Und zum Beispiel haben wir in Bayern ein sehr großes AI-Cluster jetzt errichtet und es sollen noch immer mehr werden. Aber wenn man sich die genauen Parameter anguckt, dann bleiben die wirklich in Größenordnung, also mehrere Zehnerpotenzen der Leistungsfähigkeit hinter den amerikanischen zurück. Und das ist keine gute Nachricht für die Wettbewerbsfähigkeit von deutschen Unternehmen und vom Standort Deutschland.
Wenn Sie jetzt morgen ins Wirtschaftsministerium spazieren und den Stuhl von Katharina Reiche für einen Tag übernehmen könnten, was wäre denn Ihre allererste Amtshandlung, um Deutschland zur KI-Weltmacht zu machen?
Die Frau Reiche macht schon einen Riesenjob. Die ist natürlich ziemlich gebunden an die Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland gelegt haben von vor 10 Jahren. Aber wenn das so wäre und wenn ich da reinlaufen könnte, dann wäre sicherlich eine meiner ersten Amtshandlungen die Wiederinbetriebnahme der deutschen Atomkraftwerke und die Atomstrategie wieder in unsere Energiepolitik ganz nach vorn zu nehmen. Das war auch ein Vorhaben der CDU im Koalitionsvertrag gewesen und es war das Miet der SPD, die das verhindert hat. Dieser Atomausstieg ist so ein gigantischer Fehler, der Deutschland um Jahrzehnte zurückwirft. Es ist schlicht unbeschreiblich. Also wenn Sie mich fragen, was ist die eine Maßnahme, dann würde ich dafür sorgen, dass wir in vielen, vielen Jahren wieder bessere Grundstromversorgung für die Industrie bekommen durch Kernkraft.
Die Zukunft der künstlichen Intelligenz und die Rolle, die Europa und Deutschland hier spielen können. Im Gespräch war André Oxas. Auf X findet man seine Expertisen zum Thema auf dem Kanal Superieux unter dem Namen André Rieu. Besten Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.